Das ist ja ein super Beispiel mit den Kacheln bei der Videokonferenz. Ich hatte so dieses Beispiel von Feedback. Kennt ihr das auch? Ich glaube, jeder von uns erinnert sich an so das schlimmste Feedback, was man so gekriegt hat, und auch das hilfreichste Feedback, was man so gekriegt hat. Als ich als Mitarbeiter in der Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde auf einer Freizeit, glaube ich, das erste Mal so eine Art Predigtversuch gemacht habe, als ich vorne stand mit zittrigen Knien, das hat sich nicht groß verändert, und dass ich dann meine Predigt gehalten habe, und das erste Feedback, was ich am Ende bekommen habe, nachdem wir draußen wieder irgendwie was zusammen gemacht haben, dass eine andere aus unserem Jugendkreis auf mich zukam und gesagt hat, du hast 95 Mal gesagt. Wo ich so gedacht habe, sie hat, glaube ich, nichts anderes mitgenommen, als mitgezählt, wie oft ich gesagt habe. Aber es hat dazu geführt, dass ich mir das sehr abgewöhnt habe. Und es nur einbaue, wenn ich wirklich will, oder so, meistens jedenfalls. Sicher gibt es auch andere Feedbacks. Feedback ist ja eine Kunst. Es gibt ja richtige Trainings, wie man das macht. Also erst was Positives sagen, dreimal was Positives, dann davon einmal was Negatives und dann wieder dreimal was Positives. Das ist die sogenannte Sandwich-Methode. Es gibt auch alle möglichen anderen Methoden. Es ist eine Kunst, etwas zu sagen, was dem anderen tatsächlich hilft und ihn aufbaut. Ich jedenfalls sehne mich danach, dass man mich kritisiert auf eine Weise, die ich annehmen kann und die mir hilft, besser zu werden. Das gelingt nicht immer. Meistens, wenn Kritik direkt auf mich einprallt, bin ich erstmal in so einer Abwehrhaltung. Und meistens, wenn ich dann mit dem Fahrrad nach Hause radel, dann denke ich, ja, doch, da ist schon was dran. Also manchmal brauche ich auch ein bisschen, um Kritik annehmen zu können. Wir befinden uns in der Bergpredigt, einer am Stück vielleicht längsten Rede, die Jesus gehalten hat, die wir im Neuen Testament finden, im Matthäusevangelium in den Kapiteln 5 bis 7. Und wir haben uns schon kräftig vorgearbeitet. Zum Beispiel in Kapitel 5 haben wir gehört von Jesus, wie er eine bessere Gerechtigkeit predigt. Also wie er den Leuten sagt, selig sind die Frieden stiften. Und nicht die Kriegstreiber in der Welt. Selig sind die Streben nach Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die Armen und vieles andere, was Jesus dort sagt. Dass er sozusagen die Maßstäbe dieser Welt auf den Kopf dreht und seine Maßstäbe für das Reich Gottes weitergibt. In Kapitel 6 geht er dann weiter, auch das haben wir gehört in den letzten Wochen, da redet er von Verzicht und Teilen. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Frage, die Matthias gestellt hat, wer bin ich, wenn mich keiner sieht, außer Gott? Und dann haben wir vom Vaterunser-Gebet gehört, dieses zentrale Gebet, was Jesus seine Jünger und alle, die ihm folgen, bis heute lehrt, wo wir vertrauensvoll beten dürfen. So, als würde es da oben einen liebenden Vater geben, der immer ein offenes Ohr für uns hat und der unbegrenzte Möglichkeiten hat, uns tatsächlich zu helfen. Und dann haben wir gehört von den richtigen Prioritäten, zu denen Jesus uns einlädt, letzte Woche von Steffi. Gott zu vertrauen, dass er tatsächlich für uns sorgt, wie für die Vögel unterm Himmel und für die Blumen auf dem Feld. Also das Kapitel 6, die große Einladung von Jesus, in Beziehung mit Gott zu leben, als würde es den da oben wirklich geben, als einen liebenden Vater. Manche Leute sagen ja, diese Maßstäbe in der Bergpredigt, die Jesus seinen Leuten vermittelt, das sind eigentlich eher so Marsstäbe. Also die sind so fern unserer Realität, das ist eigentlich eher was vom Mars. Und Matthias hat auch darauf hingewiesen und gesagt, es gibt immer wieder die Gefahr, dass wir die Bergpredigt unschädlich machen wollen. Irgendwie lange erklären, dass Jesus das ja so nicht gemeint haben kann und dass das ja in unsere Realität heute und so übertragen nicht so ganz passt. Aber irgendwie sagt Jesus das an keiner Stelle, dass er das ja irgendwie doch nur symbolisch meint oder so. Der scheint das tatsächlich ernst zu meinen. Jetzt nähern wir uns so langsam dem Ende, dem Abschluss der Bergpredigt, und haben in den letzten Wochen schon unglaublich viel von Jesus gehört. Der scheint das echt ernst zu meinen. Und wenn wir uns das Neue Testament, die Evangelien angucken, die von Jesus Leben berichten, dann kann man feststellen, der hat das nicht nur gesagt, sondern auch gelebt. Friedfertigkeit, Sanftmütigkeit, Streben nach Gerechtigkeit, den Armen zugewandt, die Maßstäbe dieser Welt auf den Kopf stellend. So hat er gelebt, so ist er echt mit Menschen umgegangen. Die Mitte der Bergpredigt, sozusagen wie wenn man mal so kreisförmig in die Mitte versucht zu pieken, dann landet man beim Vaterunser. Als wäre das das Wichtigste, als würde Jesus sagen, okay, wenn ihr alles vergesst, das sollt ihr behalten. So zu beten, Vater unser im Himmel. So vertrauensvoll mit Jesus, mit Gott zu sprechen. Ganz am Ende der Bergpredigt sagt Matthäus, im 7. Kapitel ganz am Ende heißt es, und als Jesus geendet hatte mit seiner Rede, da entsetzten sich die Leute. Die waren erschrocken über das, was Jesus gesagt hat. Und vielleicht eher sogar darüber, über das, wer der ist, der da gesprochen hat. Denn ich glaube, die Bergpredigt kann man nicht wirklich verstehen, wenn man nicht auf den Bergprediger guckt. Wer ist dieser Jesus? C.S. Lewis, der Autor der Narnia-Chroniken, ein Literaturwissenschaftler aus Großbritannien, der hat das mal als das Trilemma versucht, auf den Punkt zu bringen. Wenn man sich Jesus anguckt, dann kann man sagen, okay, mit dem Anspruch, mit dem er unterwegs ist, Sohn Gottes sein zu wollen, Sünden vergeben zu wollen, so von Gott zu reden, als hätte er die Autorität dazu, dass er entweder ein Lügner ist und das alles nur erstunken und erlogen ist und gar nicht wahr, oder er ist im Kopf nicht ganz klar und das, was der redet, das stimmt nicht so ganz, oder aber es ist wahr. Und C.S. Lewis sagt, es lohnt sich, sich das mal zu durchdenken. Und er sagt, es gibt nicht die Möglichkeit, was ja manche unserer Zeitgenossen so großmütig, gönnerhaft, herablassend sagen, dass sie sagen, Jesus, das war ein großer Lehrer des Menschengeschlechts. Nee, das geht irgendwie nicht. Ohne den Anspruch mitzunehmen und mitzudenken und sich auf sich einzulassen, dass Jesus auch Sohn Gottes ist. Dass uns in Jesus auch Gott begegnet und dass diesen Weg, den Jesus gegangen ist bis zum Kreuz, dass das nicht irgendwie ein Lügner oder ein Irrer gegangen ist, sondern dass der, der da oben hängt, tatsächlich Gottes Sohn ist, so wie der römische Hauptmann unter dem Kreuz am Karfreitag sagt. Damit sind wir eigentlich genau bei unserem Abschnitt, nämlich bei der Frage des Verurteilens. Wie urteile ich zum Beispiel über Jesus? Ich lese uns den Text mal vor aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 7, die Verse 1 bis 5. Jesus sagt, ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge. Dabei steckt doch in deinem eigenen Auge ein Balken. Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Jesus lebte in einer wirklich schwierigen Welt. In einer Welt, wo es üblich war, dass wenn man anderen Menschen begegnete, man sie nur kurz taxiert hat und dann in eine Gruppe einsortiert hat oder einen Stempel aufgedrückt hat. Und dann gab es Gruppen, die haben sich keines Blickes gewürdigt, erst recht keines Wortes. Und dann gab es Gruppen, die sind sich auf der Straße aus dem Weg gegangen. Dann hat man die Straßenseite gewechselt. Wenn es damals schon Bürgersteige gegeben hätte, wäre man auf den anderen Bürgersteig gegangen. Was für eine furchtbare Zeit, oder? Dass man irgendwie Leute mit einem einzigen Anfangsurteil gleich in eine Ecke steckt. Wie gut, dass wir in einer ganz anderen Zeit leben. Oder auch nicht. Ich glaube, der Vorteil der Welt damals war, dass es sowas wie Social Media noch nicht gab, dass es in einem Ort diese Gruppierungen gab, aber dass man nicht sowas wie irgendwie eine ganze Hasswelle über jemanden ausschütten konnte, weil sich das Ganze multiplizieren konnte. Und dass man nicht so in Versuchung geriet, mit einem kurzen Vogelgezwitscher irgendwie mal eben ein Urteil zu fällen aus gefährlichem Halbwissen, was man dann am liebsten vielleicht eine Sekunde später schon zurücknehmen möchte, aber nein, leider ist es in der Welt und nicht zurückholbar. Ich glaube und ich fürchte, es gehört zu uns Menschen dazu, dass wir unsere Urteile fällen, dass wir spontan den Daumen heben oder den Daumen senken. Und es wird uns elektronisch so leicht gemacht, genau das zu tun. Wir brauchen vielleicht sogar in einer hyperkomplexen Welt Schubladen, um uns überhaupt irgendwie zurechtfinden zu können. Ich glaube, wir brauchen Vorurteile. Vorurteile sind nötig, damit ich zum Beispiel Entscheidungen treffe, mal das weglasse und das weglasse, um überhaupt irgendwie einen Schritt und eine Entscheidung treffen zu können. Aber das Wichtige an Vorurteilen ist, dass sie vorläufig sind. Das hat nichts mit ungerechtfertigtem Sein zu tun. Manchmal ist das Bauchgefühl wichtig, reinzuhören. Warum fühlt sich diese Entscheidung jetzt gerade schlecht an? Ich möchte nicht dazu raten, immer alles mit dem Bauchgefühl zu machen, aber ich finde es wichtig, das Bauchgefühl ernst zu nehmen. Wo kommt das her? Was steckt dahinter? Habe ich Vorerfahrungen gemacht, die mich hier so prägen, dass ich dieses Bauchgefühl habe? Das Wichtige an Vorurteilen ist das Vor. Dass ich ein erstes Anfangsurteil fälle, um dann zu einem richtigen Urteil kommen zu können. Das Problem ist, wenn aus Vorurteilen Verurteilungen werden. Wenn wir in einer Kultur des Abwertens gefangen werden und mit dem Konzert der Leute um uns rum genauso abwertend über andere Leute reden. Hinter dem Rücken, tuscheln, tratschen oder wie immer wir das nennen. Wir verschönigen das ja immer so ein bisschen. Diese Kultur des Abwertens, ich glaube, gegen die wendet sich Jesus. Dieses Freund-Feind-Denken, dieses jeder in seiner Blase der Selbstzufriedenheit, der Selbstbestätigung. Wenn ich mit meinen Leuten rede, dann weiß ich schon, was die denken, dann kann ich denen zustimmen und wem ich nicht zustimme, dessen Freundschaft, dessen Gesellschaft, dessen Gespräch meide ich, weil das ist ja auch anstrengend, irgendwie sich auf andere Positionen und so einzulassen. Oder unsere Cancel-Kultur, die wir haben. Andere Positionen werden nicht angehört oder mit Argumenten begegnet, sondern ich schreie sie einfach nieder. Ich höre gar nicht hin. Was für eine schlimme Kultur, in der wir da so sind und wo wir ganz schnell Teil davon sind. Verurteilt nicht, sagt Jesus. Das ist das erste Wort. Und er begründet das damit, damit ihr nicht verurteilt werdet. Gott ist der Richter, nicht ich. Ich muss nicht über andere Menschen richten. Ich muss nicht über das richten, was sie denken, sagen, tun, wie sie handeln, wie sie nicht handeln, sondern ich darf das Gott überlassen. Er hat den Überblick. Ich habe ihn im Zweifel nicht. Ich verstehe im Zweifel nicht die Hintergründe, warum jemand so ist, wie er ist, so handelt, wie er handelt, so geworden ist, wie er geworden ist. Es geht nicht darum, die Dinge nicht in Frage zu stellen. Es geht nicht darum, nicht kritisch nachzudenken. Es geht auch nicht darum, den anderen nicht zu ermutigen oder zu ermahnen, sondern es geht darum, nicht über den anderen Menschen zu urteilen. Jemandem zu sagen, das, was du da gesagt hast, das hat mich verletzt, ist etwas völlig anderes, als zu sagen, du, diese Schimpfworte gehören hier gar nicht in den Kirchenraum. Also das eine Mal sage ich etwas über das, was eine Person, was bei mir angekommen ist von einer Person, das andere Mal fälle ich ein Urteil über einen Menschen. Das ist ein großer Unterschied, ein feiner, aber ein wichtiger Unterschied. Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Er ist der Richter. Wir müssen es nicht sein, weder über uns noch über andere Menschen. Und dann redet Jesus hier sehr plastisch, sehr anschaulich von dem Splitter und von dem Balken. Was für ein groteskes Bild, oder? Also ein Splitter im Auge, okay, das kann ich mir noch vorstellen, so groß wie eine Fliege, das nervt, das spüre ich aber unmittelbar. Da brauche ich in der Regel keinen anderen für. Und ein Balken im eigenen Auge, da wird schon deutlich, Jesus übertreibt hier auf eine Art, um einen Punkt zu setzen. Dieses Beispiel von Splitter und Balken, was Jesus hier gebraucht, hat zwei Dimensionen. Das eine ist die Dimension der falschen Blickrichtung. Jesus spricht von meinem Auge und deinem, also von deinem Auge und dem deines Gegenübers. Mein und dein. Eigentlich muss ich mich nicht dauernd selbst bespiegeln und immer gucken, ob mein Instagram-Profil auch schön genug ist und meine Außendarstellung fein genug ist. Aber hier sagt Jesus, bevor du den anderen kritisierst, verurteilst oder wie auch immer, fass dir bitte erstmal an die eigene Nase. Die falsche Blickrichtung. Mein Balken und dein Splitter. Und das zweite ist das falsche Größenverhältnis. Okay, ich bin auch nicht perfekt, das sehe ich sofort ein. Ich habe bestimmt hier und da einen Splitter im Auge, aber ehrlich gesagt, einen Balken, den sehe ich eher bei anderen Leuten. Geht's euch auch so? Willkommen im Club. Jesus dreht das Ganze um. Guck mal auf deine Baustellen und guck nicht immer auf die Baustellen, die du bei anderen Menschen siehst. Und vielleicht sind die Baustellen, die dich beim anderen am meisten ankeksen, Hinweise auf deine eigenen Herausforderungen. Und vielleicht ist es am Ende auch mein Stolz, der mir hier ein Stolperstein ist. Spätestens dann, wenn mich jemand ungefragt kritisiert auf eine Art, die ich erstmal gar nicht hinhören kann. Meinen Splitter wahrzunehmen, dazu lädt Jesus ein. Nicht als eine Art Selbstkasteiung, sondern als eine Art Befreiung davon, immer über andere urteilen zu müssen. Und damit sind wir bei dem Unterschied zwischen verurteilen und lieben. Und wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, dann wäre das erste Stichwort, was mir einfällt. Er verurteilt nicht, sondern er begegnet mit Liebe. Man kann das auch gegenüberstellen. Verurteilen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aus Liebe ermahnen, habe ich mal gesagt. Was Besseres fiel mir irgendwie nicht ein. Verurteilen heißt, ich verneine den Menschen. Aus Liebe ermahnen heißt, ich bejahe den Menschen. Ich möchte ja, dass er oder sie sich ändert. Verurteilen tötet, aus Liebe ermahnen schenkt Leben. Verurteilen geschieht leicht aus Stolz und aus Liebe ermahnen geschieht aus Liebe heraus, um des anderen willen. Beim Verurteilen bin ich bei mir und beim aus Liebe ermahnen bin ich beim anderen und will, dass er weiterkommt. Und dann hängt hier in diesem Text, im letzten Vers, dieses eine kleine Wörtchen zuerst. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann hast du wieder freie Sicht, sagt Jesus, und kannst auch den Splitter im Auge deines Gegenübers sehen. Zuerst. Dieses zuerst ist uns in der Bergpredigt schon mehrmals begegnet. Zum Beispiel in Kapitel 5. Da heißt es, und wenn du etwas zu klären hast mit deinem Bruder oder deiner Schwester, mit deinem Mitmenschen, dann geh zuerst hin und kläre das, bevor du in den Tempel gehst und opferst. Oder in Kapitel 6, das hatten wir letzte Woche, richte dich zuerst aus nach Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird dir all das zufallen, worum du dich sorgst, sagt Jesus. Ein großes Versprechen. Und das geht noch weiter. In Kapitel 8, also in dem Kapitel nach unserem Text, gibt es auch ein Zuerst. Da sagt nämlich einer zu Jesus, ich will dir nachfolgen, aber lass mich zuerst hingehen und noch meine Eltern begraben, wenn die denn mal gestorben sind. So lange musst du jetzt leider noch warten. Dieses Zuerst im Neuen Testament ist immer ein Hinweis auf Prioritäten, die Jesus uns setzt und die dieser Mann am Ende falsch setzt, weil Jesus ihn schroff zurückweist und sagt, die Toten sollen ihre Toten begraben und du sollst mir heute nachfolgen und nicht irgendwann einmal, wenn zuerst dies und das und jenes geschehen ist. Diese Verse des Verurteilens, des Nichtverurteilens, des Verurteilens machen den Blick frei auf Jesus. Ich soll nicht auf den anderen gucken, sondern auf Jesus und von ihm her auf andere Menschen. Das ändert total meinen Blick. Wenn ich auf Gott schaue, dann sehe ich in seinem Licht mein Leben an und stelle fest, in meinem Herzen findet das Böse statt. Die bösen Gedanken, die sich breit machen wollen, das den anderen verurteilen wollen und vieles andere mehr. Und ich erlebe von Gott, von Jesus, seine offenen Arme der Liebe, die mich annehmen und die mich gerade dadurch verändern. Und weil ich das erlebe, ändert das meinen Blick auf andere Menschen. Ein faszinierender Dreischritt. Ich gucke nach oben zu Jesus und gucke von ihm her sozusagen auf andere Menschen und stelle fest, der Unterschied zwischen mir und dir, zwischen dem, was dein Leben prägt und mein Leben prägt, ist ehrlich gesagt aus Gottes Perspektive so minimal, dass ich überhaupt keinen Grund habe, mich irgendwie über irgendeinen Menschen zu erheben. Das fällt bei manchen Menschen leicht, vielleicht bei den meisten Menschen, bei manchen Menschen fällt das nicht leicht. Da ist diese Situation, wo Jesus auf dem Boden sitzt. Und irgendwie ist ein Tumult im Dorf und er sitzt auf dem Boden und schreibt auf die Erde und dann kommen die Leute zu ihm, aufgebrachte Menge, und schleppen eine Frau heran und sagen zu Jesus: Jesus, diese Frau, die haben wir auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Wo der Mann ist, der irgendwie ja auch mit dazugehört, das konnte jetzt irgendwie keiner sagen, der war nicht mit dabei. Und dann sagen sie zu Jesus: Mose hat uns befohlen, Menschen beim Ehebruch zu steinigen. Was sagst du denn dazu? Und sie wollten ihn damit auf die Probe stellen. Und Jesus sitzt da und malt mit dem Stock etwas in den Sand, nachzulesen in Johannes 8, und malt weiter. Und dann fragen sie nochmal und dringen in ihn ein und sagen: Jesus, was sagst du denn jetzt dazu? Und weil sie nicht ablassen, hebt Jesus den Kopf und sagt: Wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann senkt er wieder den Kopf und malt weiter in den Sand. Und ich stelle mir vor, dass eine Stille da ist und dass die Leute in sich gekehrt sich Gedanken machen. Keiner guckt den anderen an. Und dann, schreibt Johannes, gingen sie langsam weg. Die Ältesten zuerst. Die, die am meisten Lebenserfahrung haben und vielleicht auch am meisten Selbstreflexion über ihr eigenes Leben. Und dann auch die anderen. Und irgendwann, vielleicht nach ein paar Minuten, hebt Jesus wieder den Kopf und er ist mit der Frau allein. Die Frau steht da und Jesus sagt: Hat dich keiner verurteilt? Und die Frau sagt: Nein. Und dann sagt Jesus: Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Was für eine starke Geschichte. Da kommen sie an und verurteilen die Frau. Sie wollen, wie es ihr Recht zu sein scheint, sie mit dem Tod bestrafen. So steht's geschrieben. Und Jesus sagt: Ja, aber eigentlich sind wir alle nicht viel besser. Es gibt keine größeren und kleineren Sünden. Das, was Schuld ausmacht im Leben, das, was uns von Gott trennt, das ist alles gleich groß. Und in dieser Geschichte wird für mich deutlich, die offenen Arme, die annehmenden Arme von Jesus, die sind immer da und gelten immer. Und da ist kein Lebensthema zu groß, keine Entscheidung in der Vergangenheit zu schwerwiegend, als dass nicht heute Jesus mit seinen offenen Armen dastehen würde und bereit wäre zur Vergebung. Und ich sage das, habe das, glaube ich, schon öfter hier gesagt und sage es immer wieder gerne: Dort, wo im Neuen Testament von Sünde die Rede ist, wo Jesus von Sünde spricht, da spricht er im zweiten Halbsatz von Vergebung. Und was muss das für eine starke Geschichte gewesen sein für diese Frau? Mit dieser Erfahrung wegzugehen, das wird sie mehr verändert haben, herausgefordert haben, mehr Möglichkeiten eines neuen Lebens gegeben haben als alles andere. Danke. Dankeschön. Vielleicht wird sie wieder schuldig geworden sein. Sicher wird sie wieder schuldig geworden sein. Schließlich war sie ein Mensch. Aber zu wissen, die offenen Arme von Jesus sind da und seine Vergebung gilt. Und die Verurteilung von Menschen zählt dem gegenüber nicht. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Kennt ihr diesen Satz? Ja, stimmt, klar. Mein erster Eindruck über einen Menschen, der schält einen Menschen erstmal in eine Schublade. Aber ich kann diesen ersten Eindruck revidieren. Ich muss nicht bei meinem Vorurteil bleiben. In Vers 5 heißt es, wenn ich den Balken aus meinem Auge entfernt habe, dann kann ich wieder sehen. Schau auf Jesus, wie er mit dieser Frau umgegangen ist, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit dir umgeht. Und lerne daraus. Das darf deinen und meinen Blick auf andere Menschen auch prägen. Wenn man im Neuen Testament guckt, dann gibt es drei verschiedene Begriffe für das, was man so im Deutschen mit Liebe übersetzt. Die deutsche Sprache ist da ein bisschen ärmer, sie hat nur einen Begriff. Im Griechischen ist das sehr differenziert. Es gibt den Begriff für die knisternde erotische Liebe, Eros. Es gibt den Begriff für die freundschaftliche Verbundenheit. Denn wenn ich mit einem Freund oder einer Freundin mich unterhalte und merke, da ist so eine Seelenverwandtschaft, die Philia, wo das Wort Freundschaft auch mit drin steckt. Und es gibt das als dritten großen Begriff im Neuen Testament, den zentralen Begriff für Liebe, die Agape. Das ist die sich selbst hingebende Liebe, ohne dass ich vom anderen was erwarte. Ich schenke dir was zum Geburtstag, dann erwarte ich irgendwie, dass du mir auch was schenkst. Ich gebe dir eine Umarmung und wünsche mir, dass du mich genauso zurückumarmst. Nein, Agape ist die selbst aufopfernde, hingebende Liebe, die Bereitschaft, einfach mich zu geben, um des anderen willen. Und es gibt einen Text im Neuen Testament, der als hohes Lied der Liebe bezeichnet wird. In 1. Korinther 13. Das ist, wenn man so will, ist das ein Psalm im Neuen Testament. Den möchte ich uns einmal vorlesen und habe ihn auch als Folie mit dabei. Aus der Basisbibelübersetzung. Da schreibt Paulus: Ich will euch einen Weg zeigen, der weit über alles hinausgeht. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist gütig. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, dann ist er für mich so etwas wie die Personifizierung der Liebe Gottes. Wie er Menschen begegnet mit den offenen Armen, wie er Menschen ermutigt, ihr Leben zu verändern, weil er Sünde vergibt und einen Neuanfang ermöglicht, dann ist er so etwas wie die Personifizierung der Liebe. Und ich finde, wenn man bei dieser letzten Folie Liebe durch Jesus ersetzt, dann sind wir, glaube ich, ganz nah dran an dem Charakter von Jesus. Ich lese uns die Nummer vor, vielleicht können wir die Nummer einblenden, die letzte Folie. Jesus ist geduldig. Jesus ist gütig. Jesus ereifert sich nicht. Er prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Er ist nicht unverschämt. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Er freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Er freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Er erträgt alles. Er glaubt alles. Er hofft alles. Er hält allem stand. So dürfen wir leben. Verurteilen, weil wir fair geurteilt werden von Jesus. Mit diesem Blick auf Jesus zu leben, das kann mir helfen, das hilft mir, meinen Blick auf andere Menschen zu verändern und aus der Verurteilungsspirale rauszukommen. Und ich glaube, genau dazu lädt uns die Bergpredigt ein, den Blick auf ihn zu richten und von ihm her auf andere Menschen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, du bist wunderbar. Dich zu sehen, zu erleben, wie du mit Menschen umgehst, mit diesem offenen Herzen, mit diesem offenen Blick und mit diesen offenen Armen. Danke, dass die nicht nur damals deinen Jüngern gegolten haben. Danke, dass die nicht nur der Frau damals galten, sondern dass die uns heute gelten, mir gelten. Deine offenen Arme, dein offenes Gesicht, deine offenen Worte, dein ermutigender Blick und dein Freisprechen von meiner Schuld, von meiner Fehlerhaftigkeit. Danke, Herr Jesus, dass wir bei dir jederzeit neu anfangen können und dass für dich kein Lebensthema zu groß ist, keine Schuld zu schwer, kein Graben zu tief, als dass du nicht all das überwinden könntest. Und dass das nicht nur bei meinem Nachbarn gilt, sondern auch bei mir, bei dem, was mein Leben prägt, was ich ausgefressen habe, was sich eingefressen hat in meine Seele. Du bist da mit deinem heilsamen Licht und willst Heilung schenken. Dafür loben wir dich, Herr Jesus. Und dafür loben wir dich, dass du auch heute da bist. Dass das nicht ferne Vergangenheit ist, ein schöner Wunschtraum, ein Märchen von irgendwann mal, sondern dass du heute lebst und regierst, weil du den Tod überwunden hast und weil Schuld nicht mehr unüberwindbar ist bei dir. Amen.